Ja, ich möchte euch zuerst mal was fragen. Habt ihr meine Zeit? Seid ihr das? Ich habe schon an vielen Stellen rumgefragt, es behaupten alle nein, sie hätten meine Zeit nicht. Aber ehrlich gesagt, muss sie ja irgendwo sein. Der Tag hat angeblich 24 Stunden. Ich bin skeptisch. Wenn ich früh aufstehe, den Haushalt mache, die Kinder fertig mache, die Kindergartenbrote schmiere, die Kinder wegbringe, auf die Arbeit fahre, die Kinder wiederhole, Friseur- und Arzttermine ausmache, Spielkinder da habe und sie versorge, meinen Kaffee immer kalt trinke, dann sind schwuppsdiwupps 12 Stunden um, es ist abends um 7 und ganz ehrlich, das können niemals 12 Stunden gewesen sein, oder? Ich habe nicht viel Zeit, darüber nachzudenken, dann setzt der Abendwahnsinn ein. Wir machen die Kinder fertig, wir haben, so wie gestern Abend, eine Dreiviertelstunde Weinkrampf, den wir noch überstehen müssen. Die Nerven liegen blank, ich gehe ins Bett, denke, hast mindestens laut offizieller Statistik, hast du 8 Stunden Schlaf vor dir. Ich wache früh auf und ich habe das Gefühl, es waren 2,5. Irgendwas läuft da schief. Niemand will meine Zeit haben, aber irgendwo muss sie sein. Doch Spaß beiseite mit der Zeit, das ist so eine Sache. Wir haben jetzt schon eine Menge im Gottesdienst dazu gehört und gesehen und ich denke, jeder hat sich schon wiedergefunden. Der Tag ist voll von A bis Z, wenn man mitten im Leben steht. Die Lebensbank sieht bei jedem vielleicht ein bisschen anders aus, das ist klar. Mal ist mehr, mal ist weniger Platz drauf, aber ein paar bekannte Gesichter hat man meistens überall. Spaß, Erholung, Hobby, Arbeit, Familie. Das sind so die, die immer irgendwo auf fast jeder Lebensbank Platz finden müssen und wollen. Es gab eine Zeit, da war auf meiner Lebensbank auch noch relativ viel Platz. Erst hatten sich Schule und Studium hingesetzt, die Arbeit kam auch hinzu, der Glaube auch, der war sehr willkommen und ich habe ihn freudig begrüßt. Aber es war immer noch Platz auf dieser Bank, es war nie zu viel im Leben drin. Ich hatte dann auch einen Platz freigehalten für das Thema Beziehung, was später seinen Namen in Ehe geändert hat. Das ist auch sehr schön. War alles vorbereitet, auch dieser Platz war noch da. Dann hatte Arbeit eines Tages aber irgendwie ein bisschen viel gegessen. Hat immer mehr Raum eingenommen, hat sich ganz schön breit gemacht auf dieser Lebensbank und hatte dafür sehr gute Gründe. Es muss Geld verdient werden. Es ist ganz viel zu tun. Pack's an. Gib nicht vorher auf, brich nicht vorher ab. Arbeite. Am besten, bis du umfällst. Insofern hatte Arbeit schon diese Tendenz, die Krankheit mit auf die Bank einzuladen. Das war nicht mehr so ganz gesund. Aber irgendwann musste die Arbeit Zwangsdiät halten, denn Kind 1 kam. Das war gut. Kind 1 setzte sich dazu, die Arbeit wurde wieder dünner und hielt Diät. Irgendwann kam Kind 2 dazu, die Arbeit hatte ihren normalen Platz, war aber wieder schön schlank geworden und hat jetzt sogar mittlerweile so einen Aspekt angenommen, beim Stichwort Haushaltsarbeit macht sie sich ganz dünn. Aber gut, auch das muss ich irgendwann in den Griff kriegen. Was ist mit dem Glauben in meinem Leben? Er sitzt auch ganz oft am Rand. Streckenweise muss er sich ziemlich an der Bank festklammern, um noch drauf zu bleiben. Wir hatten es gerade vorhin so schön im Theaterstück gesehen. Hat denn der Glaube im Alltag überhaupt Platz? Und sind wir doch mal ehrlich, wofür eigentlich? Wofür brauchen wir den Glauben im Alltag? An dieser Stelle muss ich 2 kleine Exkurse einschieben, damit wir beieinander sind, wovon wir heute sprechen. Erstens, wenn wir vom Glauben sprechen, wovon, von welchem Glauben reden wir dann? Glaube ist ja im biblischen Sinne, sich an etwas festmachen, auf etwas vertrauen, sich auf einen Felsen stellen statt auf Sand. Ich behaupte an dieser Stelle mal ganz frei, dass so ziemlich jeder auf seiner Lebensbank irgendeinen Glauben sitzen hat. Manchmal kuschelt Glaube mit Hobby und Erholung, zum Beispiel in dem Fall, wenn Glaube und Kind sehr identisch sind oder fast identisch sind. Wie viele glauben denn an ihre Kinder? An die Zukunft, dass sie es mal besser haben werden, was richtig Gutes lernen. Jemanden heiraten, der die elterliche Prüfung mit Summa Cum Laude durchläuft. Die bei einem bleiben bis ins hohe Alter, für einen sorgen und einen vielleicht sogar mal pflegen. Und sind wir ehrlich, passiert das ganz oft? Oder vielleicht trägt der Glaube den klangvollen Namen an mich selbst. Ist auch ein ganz bekannter Vertreter seiner Art. Er trägt meistens T-Shirts, wovon draufsteht, ich bin der Beste, ich bin der Tollste. Alle sind unfähig außer mir. Auch bekannt? Es gibt auch andere Glaubensvertreter, der Glaube an das Geld. Geld macht sich auch sehr gern breit auf Lebensbänken. Er spricht sehr gerne und viel über sich. Und er ist der festen Überzeugung, dass, wenn er auf der Lebensbank sitzt, nichts passieren kann. Alles in bester Ordnung ist, alles abgesichert ist. Und Geld muss auch, genauso wie der Glaube an sich selbst oder der Glaube an eine bessere Zukunft, selten seinen Platz auf der Bank verteidigen. Ist auch interessant. Der wird selten runtergeschubst oder fällt hinten über. Außer vielleicht, wenn das Leben mal voll reingrätscht. Das soll vorkommen. Dann kann es ganz schnell sein, dass er hinten runterkippt. Doch heute sind wir in einer christlichen Gemeinde. Ihr lauscht einer christlichen Predigt. Wenn ich also heute vom Glauben spreche, spreche ich vom Glauben an Gott. An Gott, der die Welt geschaffen hat. An Jesus Christus, seinen Sohn, der für uns am Kreuz gestorben ist, und an den Heiligen Geist, der für uns eintreten will vor Gott und der uns im Alltag unterstützen will. Und sehr wichtig, ich rede nicht nur von dem bloßen Ja zu Gott. Das finden viele Menschen, dieses einfache Ja, ja, es gibt einen Gott. Nein, heute rede ich von dem Festmachen an Gott im biblischen Sinne, dem Vertrauen auf Gott, dem sich stützen auf Gott und diesem Leben einer Beziehung zu ihm. Das ist gar nicht so einfach. Der Beziehungsglaube gerät auch bei gestandenen Christen ganz gern mal an den Rand des alltäglichen Lebens. Vielleicht, weil er neben Einsatz und Zeit auch unangenehme Nachfragen, problematisches Auseinandersetzen, Zweifel mit sich bringen kann. Denn Glaube erlebt verschiedene Phasen und ist Zweifeln ausgesetzt. Das ist normal. Und nicht in jedem Falle scheint der Glaube im ersten Augenblick zu tragen. Der Glaube an den christlichen Gott durchläuft auch wie viele Beziehungen oder wie alle Beziehungen verschiedene Phasen. Es ist vielleicht ein bisschen vergleichbar wie bei einem älteren Ehepaar, das zurückblickt auf seine Lebenszeit miteinander. Phase 1, man lernt sich kennen. Man überlegt, aus Sicht einer Frau jetzt gesprochen, kann ich mir denn vorstellen, mit diesem Mann mein Leben zu verbringen, dass das mein Mann wird. Man tastet sich gegenseitig ab. Dann sollte man sich dafür entschieden haben, sollte es funktioniert haben und auf Gegenseitigkeit beruhen, ist da erstmal Begeisterung. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist mein Mann. Irgendwann vielleicht einmal nach diesem Hoch des Anfangs kommt ein Tief. Ernüchterung vielleicht, erste. Kannst du dir das vorstellen, mein Mann? Der Glaube erlebt auch manches Mal Tiefphasen, Dürrephasen, und das ist normal. Vielleicht auch tiefe Frustphasen. Könntest du bitte mal etwas davor stellen, mein Mann? Aber am schönsten ist es, wenn dieses Beziehungsleben auch mit Gott in einer Phase endet, wo Friede und Zufriedenheit zwischen den beiden existiert, zwischen Mann und Frau und auch zwischen Gott und uns. Und wenn man sagen kann, als Frau in einer Beziehung, ich kann und möchte mir niemand anderen mehr vorstellen. Das ist mein Mann. Diese Hochs und Tiefs sind auch für den Glauben normal. Wenn wir also heute und hier von Beziehungsglauben an Gott und ob er einen Platz im Alltag hat sprechen, dann ist es schon sinnvoll, zuvor mal kurz zu fragen, in welcher Phase man sich befindet. Sollte ich mich vielleicht erst mal mit ganz anderen Fragen auseinandersetzen, als nur nach der Frage nach dem Platz Gottes im Alltag? Exkurs Nummer 2. Muss der christliche Glaube überhaupt auf einer Lebensbank sitzen? Sind wir mal ehrlich, es geht im Leben doch auch meist ohne den Glauben an Jesus Christus. Der Tag vergeht rasend schnell, ob ich Gott einbeziehe oder nicht, scheint gar keinen Unterschied zu machen. Das Leben funktioniert auch so. Meistens funktioniert es sogar recht gut. Von außen betrachtet ist nicht alles schlecht. Meistens ist ein Haus vorhanden, Auto, Geld, gegebenenfalls Kinder, Arbeit, Hobby. Manchmal ist das Leben allerdings vielleicht auch nicht so schön. Dann kommen ein paar Einbrüche. Aber Nichtchristen oder Menschen, die an was anderes glauben, schaffen das doch auch irgendwie. Meistens zumindest. In den meisten Fällen bringt sie es nicht um, dass sie nicht den christlichen Glauben leben. Schließlich scheint ja auch so ein Motto wie alles wird gut zu helfen. Es würde also streckenweise gar nicht auffallen, dass der Glaube von der Bank gerutscht ist, oder? Wenn jetzt jemand von euch sagt, genau so ist es, dann braucht er nicht weiter zuhören. Dann ist das okay. Gott hat allen Menschen die Freiheit gegeben, sich für oder gegen ihn zu entscheiden. Aber ich möchte euch noch kurz sensibilisieren. Und wenn man hier vorn steht, kann man das. Dann darf man das, hat man Redezeit. Warum es sich meines Erachtens nach lohnt, an diesen Gott zu glauben. Und sich dann auch mit dieser Frage nach dem Platz im Alltag zu beschäftigen. Der Glaube an mich selbst, an den Fußballverein, an die Stabilität der politischen Lage, an die Hilfe der Nachbarschaft, an die Zukunft oder das Nirvana, die können ziemlich schnell erschüttert werden, enttäuscht werden, versagen. Sie halten Fragen und Anforderungen, die das Leben so an uns stellt, meist nicht stand. Ein weiterer Grund ist, dass der Glaube an den dreieinigen Gott verwurzelt im Leben, an einer Stelle, die über uns hinausgeht und über die Gesellschaft und auch definitiv über den Tod. Und Wurzeln, ein Halt, eine verlässliche Basis ist, denke ich, heute wichtiger denn je. Ein dritter Aspekt: In Jesus Christus habe ich jemanden, der mir Ansprechpartner ist für meine Schuld, meine Angst, mein Leid, meinen Verlust, genauso wie für meine Freude und mein Glück. An dieser Stelle mache ich Schluss mit der Werbung für den christlichen Glauben, zumindest vorerst, denn ihr wollt irgendwann nach Hause und ich kann leider viele Themen nur anreißen, ihr müsst mich also mal wieder anladen. Ne? Wenn also doch jemand heute hier sitzt, und das hoffe ich, und nach Antworten sucht, nach Gott sucht und überlegt, ob es neben Arbeit, Kindern, Hobbys, Hochzeiten, Todesfällen, Stress, Sorgen, Küche, Arbeit und Wäschebergen doch noch was gibt, wenn die Sehnsucht im Herzen einfach nicht weggehen will, wenn jemand heute vielleicht das erste Mal oder wieder einen Freiraum für Gott schaffen will, trotz Zweifeln und wenig Zeit, dann lohnt es sich vielleicht noch ein bisschen zuzuhören. Außerdem könnt ihr eh nicht gehen, ohne dass es auffällt. Hat der Glaube an Gott im Alltag Platz? Ja, das hat er. Und das überrascht jetzt alle wahnsinnig, ich weiß. Doch wie? Jetzt ist das hier heute kein Glaubensmanagement-Zeitseminar. Bis auf zwei kleine praktische Minitipps könnt ihr von mir keine 10-Punkte-Liste erwarten. Das wäre der Versuch, meine Inkompetenz kompetent zu verschleiern. Würde ich sagen, dass das dann auch noch alles wunderbar funktioniert und dass ich das leuchtendste Beispiel dafür bin, dann würde ich glattweg lügen und ich schätze mal, die mich besser kennen würden, das erste Mal über Predigtzwischenrufe nachdenken. Nein, ich bin nicht diejenige, die jeden Morgen eine halbe Stunde früher aufsteht, um in Ruhe Bibel zu lesen. Ich käme niemals aus dem Bett. Und offen gestanden habe ich jetzt schon Angst, dass mein Mann eines Tages, wenn ich ihn frage, Schatz, wie sehe ich aus, mir sagt, oh je, der Panda-Bär mit den Augenringen kann sprechen. Nein, ich bin nicht diejenige, die ihre Mittagspause für Gebetstreffen nutzt oder die mit ihren Kindern ausschließlich Bilderbücher mit biblischen Geschichten liest und das natürlich täglich mindestens eine Stunde. Eigentlich bin ich froh, wenn wir manchmal abends nach Hause kommen nach einem langen Tag, dass ich nichts mehr erklären und nichts mehr vorlesen muss und nicht mehr sprechen muss. Und ich spreche gern. Doch trotz Stress im Alltag hat der Glaube immer Platz auf der Lebensbank, wenn ich das möchte, wenn ich dieses Ja zum Glauben habe. Ich möchte heute und jetzt an dieser Stelle erst, das ist etwas verwirrend vielleicht, 3 Punkte ansprechen. Sehr klassisch, aber recht spät für eine Predigt. Ne? Aber es kommen noch 3 Punkte, ihr müsst noch ein bisschen durchhalten. Punkt 1. Wir haben zu Hause einen Toaster. Schetlinskis haben nicht nur einen Toaster, sondern einen bestgetesteten seiner Klasse. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Dieser Toaster sieht sehr schön, sehr stylisch aus. Mein Mann hat ihn ausgesucht, wie alle technischen Dinge. Eine Sache kann er nicht, er kann sich den Toast nicht selber aus dem Gefrierschrank holen, aber gut, das mussten wir in Kauf nehmen. Jedenfalls sind mir bei diesem Toaster am Anfang immer die Toasts verbrannt. Ich habe den immer ganz niedrig eingestellt, mir sind immer diese Toasts verbrannt. Natürlich habe ich mich dann beschwert, als erster Ansprechpartner war mein Mann in der Nähe und er kam, lächelte mich an und sagte, Schatz, du musst hier diesen Auftauknopf vorher drücken. Es ist alles eine Frage der Einstellung. Das trifft nicht nur auf den Toaster zu, es ist alles eine Frage der Einstellung. Da ist was Wahres dran. Auch mit dem Glauben. Wenn es mein Wunsch und mein Wille ist, dem Glauben einen Platz auf der Bank zu geben, muss ich möglicherweise meine Einstellung überdenken, die vielleicht unterschwellig lautet, dass alles ein bisschen wichtiger ist als Gott. Möglicherweise heißt das, Prioritäten innerlich wieder oder das erste Mal ganz anders zu setzen. Nein, die Formel-1-Übertragung am Sonntag während der Gottesdienstzeit ist nicht wichtiger als der Gottesdienst, sondern es wird zum Gottesdienst gegangen. Nein, die 7. Staffel von Grey's Anatomy durchgeguckt zu haben, ist nicht wichtiger als der Hauskreis. Nein, im Internet zu surfen ist nicht wichtiger als Zeit mit den Kindern zu verbringen und vielleicht ihre Glaubensfragen zu beantworten. Alles eine Frage der Einstellung, denn jede Beziehung braucht Zeit, braucht Gespräch, braucht eine positive Grundeinstellung. Und wenn es die nirgendwo gibt, dann wird es schwierig, bis hin zu unüberbrückbaren Differenzen. Doch wenn der Rahmen gesteckt ist und der Glaube tatsächlich Priorität bekommt und kein guter Vorsatz bleibt, dann wird die praktische Umsetzung im Alltag vielleicht auch leichter. Mir hilft da immer der Gedanke an ein Puzzle. Meine Kinder puzzeln leidenschaftlich gerne. Sie puzzeln nur leider immer wieder dasselbe. Aber ich kann diese Puzzle schon blind legen und trotzdem nutze ich die Zeit dann mit ihnen und versuche ihnen immer wieder zu erzählen, puzzelt erst den Rahmen. Steckt erst den Rahmen ab. Dann wird es viel leichter für euch, die Innenteile zu puzzeln. Alles eine Frage der Einstellung, Setzung von Prioritäten. Was ist mir wichtig? Auch ich weiß, dass Prioritäten sehr schnell zu guten Vorsätzen herabqualifiziert werden. Gute Vorsätze werden ja bekanntlich vor dem nächsten Zähneputzen schon gebrochen. Bei Prioritäten sollte das anders sein. Doch dafür muss die Frage nach dem Warum geklärt sein. Warum eine Beziehung zu Gott haben? Warum? Warum diesem Glauben einen Platz auf der Bank einräumen? Deswegen, weil Jesus Christus mich gerade in meinem Alltag unterstützen, begleiten will, mich am Laufen halten will, mich verwurzeln möchte. Denn, jetzt kommt die große Überraschung, wenn ich dem Glauben auf der Lebensbank Platz schaffe, dann wird er vielleicht gar nicht so viel Platz wegnehmen, sondern er wird den Platz gut nutzen. Im besten Falle bleibt der Glaube nämlich nicht auf der Bank sitzen, sondern er springt auf. Zum Beispiel greift er einem Hobby unter die Arme und heiligt es. Nehmen wir an, ihr macht gern Musik. Warum nicht christliche Musik machen? Oder er hilft, eine Ehe zu verbinden. Stellt sich vielleicht hinter die beiden Ehepartner, nimmt sie in die Arme, hilft ihnen wieder, eine Beziehung aufzubauen zueinander. Offen gestanden weiß ich nicht, ob mein Mann und ich heute noch zusammen wären, wenn wir Gott nicht hätten und wenn wir ihm nicht ins Angesicht versprochen hätten, dass wir zueinander Ja sagen, bis dass der Tod uns scheidet. Ich weiß es nicht, ob es unsere Beziehung noch gäbe. Glaube trägt auch in der Erziehung der Kinder und fängt die Kinder auf, falls sie mal zu kippen drohen. Ich merke das immer auch in so ganz kleinen Situationen. Kennt ihr das pädagogisch wertvollste Spielzeug? Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Legostein. Tretet einmal drauf, ihr könnt tanzen. Ich bin schon mehrfach auf Legosteine getreten und ich merke dann immer, dass der Schmerz in meinem Fuß ganz schnell mich dazu bringt, die Geduld zu verlieren. Und dann meine Kinder natürlich entsprechend zusammenzustauchen. Aber ich habe auch schon gemerkt, dass wenn ich das mit Gott durchspreche, auch meine Wut in dem Augenblick, meine Ungeduld, dass er mir hilft, mich bei meinen Kindern zu entschuldigen. Ein ganz wichtiger Punkt. Das brauchen sie auch, dass sie mal hören, dass die Mama, wenn sie über die Stränge geschlagen hat und zu laut geschimpft hat, sich auch entschuldigen kann. Glaube wird, wenn er im Alltag Wurzeln hat, immer fast automatisch tätig. Wie wunderbar ist es, Gott an seiner Seite zu wissen bei all den kleinen Widrigkeiten im Alltag. Kommen wir zu Punkt 2. Es gibt eine Unmenge Glaubenskiller im Alltag. Von den Großen können wir heute gar nicht ausführlich sprechen. Die Enttäuschung über Gott, die Enttäuschung über Krankheit, dass Gott manches in unserem Leben zulässt, Verlust eines lieben Menschen, alles Dinge, die uns Gott vielleicht gar nicht erklärt. Doch neben diesen Großen gibt es auch die Kleineren, die zum Beispiel so anfangen, ich muss ja noch schnell oder eigentlich müsste ich, ... Jetzt könnt ihr gern einsetzen, was das für euch ist, aufräumen, Wäsche machen, Auto putzen, Steuererklärung. Bei mir ist es das Putzen, allerdings weniger im Sinne, ich muss ja noch schnell, als ich müsste eigentlich. Wir haben im Hauskreis ein Ehepaar, der Mann heißt Thomas und er ist die Supermutter unter uns im Hauskreis. Ich muss noch nicht mal seinen Namen ändern, denn ihr kennt ihn ja nicht. Thomas schafft es ernsthaft, bevor wir 8:30 abends zum Hauskreis kommen, seine 3 Kinder ins Bett zu bringen, die Küche aufzuräumen, inklusive Schränke auswischen und noch durchzuwischen. Das ist unglaublich. Ich bin jedes Mal schockiert und ich weiß genau, er ist ein schlechtes Vorbild für mich. Und trotzdem, sobald die Uhr auf 8:30 geht und der Hauskreis bei uns stattfindet, ist bei mir innerlich so dieses, du müsstest eigentlich, an welchen Ecken musst du nochmal schnell und so weiter und so weiter. Und dann kreisen meine Gedanken viel mehr darum, als um die Zeit mit Gott, für die der Hauskreis da ist. Ein weiterer Killer im Alltag, die Ängste. Um die Kinder, um die Zukunft, um das Geld. Weit verbreitet dieses sich Sorgen machen. Ich denke, jeder von uns kennt es. Dinge zu bedenken ist sehr wichtig, keine Frage. Aber um Sachen zu kreisen, die uns Angst machen, das ändert in den meisten Fällen gar nichts, oder? Leichter gesagt als getan. Diese vielen Sachen wie Ärger, Wut, zu viel Arbeit, ungesundes Essverhalten, Sorgen, doch immer wieder an Gott abzugeben. Das sagt sich so leicht, aber es ist gar nicht so einfach. Es könnte vielleicht einfacher sein, es wäre sehr schön, wenn es einfacher ist. Wir kommen jetzt auch an dieser Stelle zu 2 kleinen Praxistipps, mit denen vielleicht auch ihr, mir zumindest hilft's, diesen kleinen Glaubenskillern im Alltag ein bisschen den Kampf ansagen könnt. Erstens, schickt doch immer mal wieder ein Stoßgebet gen Himmel. Das muss nicht lang sein. Ein Herr, hilf mir, kostet manchmal sehr wenig Zeit oder kostet wenig Zeit. Auch nicht viel Energie. Aber es gibt Gott die Möglichkeit einzugreifen. Ich bete das ganz oft, dieses Herr, hilf mir. Einfach, dass er mich bewahrt vor Ausbrüchen, vor zu viel Schimpferei mit meinen Kindern, davor, mich zu überfordern. Herr, hilf mir, das schicke ich ganz oft gen Himmel und es kostet mich wenig Energie. Probiert's mal aus. Eine zweite Sache, Dinge auswendig lernen. Das ist auch ganz gut. Das ergibt sich sogar meistens nebenbei. Ein Bibelvers, ein Psalm, ein Lied. Und es hilft, wenn man das vor sich hin betet, wenn man es sagt, wenn man es bewusst mit Gott oder vor Gott aufsagt, das als Gebet zu nutzen. Bei mir ist es das Lied Stern, auf den ich schaue. Seit Jahr und Tag habe ich das im Kopf, schon seit meiner Kindheit. Und ich singe es ganz oft, gerade in Situationen, wo es mir nicht gut geht. Und es hilft mir immer wieder, auf den Boden zurückzukommen. So mal durchzuatmen und zu sagen, hoffentlich ist alles nicht so schlimm, wie sie es gerade darstellt. Doch kommen wir zu dem wichtigsten Punkt von Punkt 2. Ich bin gleich am Ende mit Punkt 2. Alles ist egal, ob ich Stoßgebete gen Himmel schicke, ob ich Sachen auswendig kenne und bete, ob ihr wesentlich besser seid als ich und Bibel lest regelmäßig und Gebetskreise habt jeden Tag. Alles ist nicht wichtig, wenn wir nicht mit Gottes Eingreifen rechnen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich bete für etwas. Es ist mir wirklich ein Herzensanliegen. Es ist mir wirklich wichtig. Und im selben Augenblick durchzuckt mich der Gedanke, hört er mir überhaupt zu? Interessiert ihn das? Warum mache ich mir die Mühe und bespreche das mit ihm? Das liegt daran, weil scheinbar viele Gebete unbeantwortet bleiben. Gott mir nicht immer in der Art und Weise antwortet, wie ich es mir erhoffe. Weil vieles von dem, worum ich schon lange bitte, nicht passiert ist. Oder auch noch nicht passiert ist. Ich bin als Christ nicht sicher vor Enttäuschungen. Nicht vor Schwerem, wie Krankheit oder Tod. Das hat mir Gott nicht zugesagt, dass mein Leben immer auf einem Hochlevel stattfinden wird. Aber er hat mir zugesagt, und das kann ich in der Bibel nachlesen, dass er bei mir ist. In jeder Situation und in jeder Lage. Kein abgesichertes Leben, aber ein an ihm festgemachtes Leben. Doch wie soll das gehen, dass ich wirklich mit Gott in jeder Lebenslage rechne? Ich kann euch kein Patientrezept verraten, ich weiß es nicht. Ich kann euch nur ermutigen, wenn dieser Gedanke euch durchzuckt, dass ihr auch den gleich an Gott weitermeldet. Vielleicht auch ein bisschen trotzig, so mache ich das manchmal. Und ich sage ihm dann, ich will dir aber vertrauen. Wenn ich kann, stampfe ich dazu mit dem Fuß auf, muss man aber nicht. Aber wenn man es tut, weiß ich, dass Gott es einzuordnen weiß. Und es hilft vor allem, die Beziehung zu Gott nicht abreißen zu lassen, den Gesprächsfaden nicht reißen zu lassen, sondern an ihm zu bleiben. Punkt 3. Der letzte und kürzeste Punkt, ihr habt es gleich geschafft. Habt Geduld, wenn es mal nicht so klappt. Kennt ihr diese Skalenwitze auf einer Skala von 1 bis 10? Vielleicht kennt ihr den noch nicht, wäre schön. Also Frage, auf einer Skala von 1 bis 10, wie geduldig bist gar nicht du? Das trifft auf mich zu. Ich bin kein geduldiger Mensch. Michael macht sich immer schon lustig über mich, aber ich weiß auf jeden Fall, woher es kommt. Wir hatten als kleine Kinder, als ich noch, war ich vielleicht so 4 oder 5, mein Bruder 5 Jahre älter, wir haben im Hof gespielt, mein Vater hat versucht, ein Fahrrad zu reparieren. Und ich kann mich sehr, sehr deutlich an diese eine Szene erinnern. Er hat geflucht, wir haben schon so als Kinder gehört, was macht er denn da, der Papa? Erst war Fluchen aus der Werkstatt zu hören und plötzlich kommt mein Vater rausgestürmt mit diesem Fahrradreifen in der Hand, schreit einmal kräftig, hebt ihn über sich und knallt ihn auf den Boden. So viel zur Geduld. Ich glaube, das ist erblich. Wir haben noch am selben Tag ein komplettes neues Vorderrad gekauft. Wenn es euch auch so geht, ihr vielleicht manchmal mit euch selbst die Geduld zu verlieren droht. Wenn ihr auch denkt, ich bin so ein christliches Lebenversager. Alle kriegen das viel, viel besser hin als ich. Bei mir klappt das sowieso nicht. Dann möchte ich euch ans Herz legen, bei Gelegenheit einmal in Johannes 20 nachzulesen, die Verse 27 bis 30, was Gott dort zu seinen Jüngern, zu seinen Kindern sagt. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. In welchem Beziehungsfrust mit Gott ihr vielleicht aktuell steckt? Oder wie unsicher ihr seid, ob ihr mit Gott etwas anfangen könnt? Wie auch immer gerade euer Glaubensleben aussieht. Für alle, die ihm vertrauen, hat Jesus diese Zusage gemacht. Niemand und nichts kann uns trennen. Das darf euch und mich beruhigen, wenn es mal nicht so läuft. Und auch animieren, immer wieder dem Glauben im Alltag Platz zu schaufeln. Gott gibt nämlich von seiner Seite her den Glauben an uns niemals auf, auch wenn mal Funkstille herrscht. Gott wartet auf uns. Und wenn wir eines Tages das Folgende sagen können, ist es doch in Ordnung. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ich bin geliebt. Das ist mein Gott.